Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch auch alle herzlich noch einmal begrüßen und wünsche uns Gottes Führung und Weisheit für unser heutiges Thema. Der Stefan hat es ja letztendlich schon ein Stück uns mitgeteilt. Er weiß, seine Christiane in der Gegenwart Gottes, im Paradies Gottes, sie ist gerettet, sie ist beim Herrn. Die ewige Herrlichkeit, das ist unser Trost im Sterben, das ist unsere Gewissheit aus dem Glauben heraus. Aber wir werden es heute hören, es gibt auch eine ewige Verlorenheit. Und das darf uns und muss uns auch immer wieder dazu beflügeln, das Evangelium von Jesus Christus in diese Zeit zu den Menschen hineinzutragen. Das Thema unserer heutigen Predigt lautet die zweite Auferstehung und der große weiße Thron des Gerichtes. Und ich lese uns dazu aus Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit Gottes Wort aus der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ihr lieben Geschwister, dieses Thema von ewiger Verlorenheit, vom letzten Gericht, vom großen weißen Thron, wird nicht allzu oft gepredigt. Und ich selbst habe auch noch nicht allzu viel darüber gehört. Aber dieser Text, er gibt uns einen Einblick in die zukünftige Wahrheit des Wortes Gottes. Er gibt uns einen Einblick über die Heiligkeit Gottes und gibt uns einen Einblick, was geschehen wird mit Menschen, die nicht im Glauben stehen. Bei der Vorbereitung dieses Textes haben mich selbst viele Fragen bewegt. Man versucht auch vielleicht Antworten darauf zu finden, aber man entdeckt sich in manchen Situationen, und wir werden das heute hören, entdeckt man sich selbst noch einmal ein Stück darin. Aber eines steht fest. Es steht wirklich fest. Es ist für mich eine Stelle in der Bibel, nochmal, wo die Heiligkeit Gottes vor Augen geführt wird, die Heiligkeit des Sohnes Gottes vor Augen geführt wird. Und es ist für mich und ich glaube für uns alle die ernsteste Bibelstelle, die man liest. Wir lesen von Gericht. Wir lesen vom Feuersee, wir lesen von der Hölle und von diesem letzten Gericht. Und eines möchte ich besonders betonen. Und ihr lieben Geschwister, das muss uns ganz klar sein. Bei diesem letzten Gericht, vor diesen großen weißen Thron, wird es keine Gnade mehr geben und wird keine Barmherzigkeit mehr von Gott ausgehen. Wenn wir die Bibel lesen, dann erkennen wir aus dem Wort heraus viele Gerichtsbarkeiten mit seinem Volk Israel, viele Gerichtsbarkeiten, die auch noch zukünftig kommen werden über diese Erdenzeit. Aber bei dieser Gerichtsbarkeit ist immer die Gnade Gottes mit zu verzeichnen. Lässt Gott immer einen Weg offen zurück zu ihm, um Barmherzigkeit zu erlangen. Aber bei diesem Gericht wird keine Gnade mehr sein. Keine Barmherzigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass uns das ganz bewusst wird, was hier geschieht, wer hier vor dem großen weißen Thron steht. Jesus, wird uns gesagt, wird dieser Richter sein. Und Jesus wird ganz gerecht richten, heißt es einmal, die Lebenden und die Toten. Er wird ganz gerecht richten, die Gläubigen, nicht in diesem Gericht, sondern vor dem Richterstuhl Christi, wir kommen da noch kurz darauf, aber er ist der gerechte Richter. Und wenn wir ins Johannesevangelium reinschauen, Johannesevangelium 5, Vers 22, da wird uns ganz klar gesagt, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Alles Gericht hat er den Sohn übergeben. Warum den Sohn? Weil Jesus das wahre Gotteslamm ist. Weil Jesus stellvertretend für uns das Gericht am Kreuz getragen hat, damit wir frei rauskommen, damit wir eben nicht vor den großen weißen Thron stehen müssen, sondern freigesprochen durch das Blut des Sohnes Gottes. Ja, er ist es, der einmal diesen Erdkreis richten wird. Und im Römerbrief wird uns gesagt,
Römer 11, Vers 33,
O welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit auch als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wird uns hier gesagt, und wie unerforschlich seine Wege, ja. Wie unergründlich auch seine Gerichte, das übersteigt einfach unseren menschlichen Verstand. Wir können da nicht hineinschauen bis ins Letzte, aber wir dürfen eben wissen, dass Gott ein ganz gerechter Richter ist. Und wenn wir dieses Gericht gleich bedenken werden, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht von Gefühlen tragen lassen, von menschlichen Gefühlen tragen lassen, von meinem Menschsein getragen lassen, von meinem menschlichen Denken her tragen lassen. Denn wenn wir das tun, dann verstehen wir die Sache nicht biblisch. Sondern wenn es um die Gerichtsbarkeit des lebendigen Gottes geht, in diesem letzten Gericht, dann ist jegliche Spekulation ausgeschlossen. Hier gibt es nichts zu spekulieren. Was in der Ewigkeit geschieht, was Gott festgesetzt hat vor Grundlegung der Welt mit dieser Menschheit, das kann oder das weiß nur der, der aus der Ewigkeit gekommen ist. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Es wird uns hier offenbart in diesen Versen das Ausmaß von verstorbenen Menschen, die einmal vor Gott stehen werden und vor Gott stehen müssen. Es kommt keiner vorbei. Auch wir als gläubige Gotteskinder, aber eben, ich hatte es schon kurz angerissen, eben nicht vor den großen weißen Thron, sondern wir werden erscheinen müssen vor den Richterstuhl Christi. Und da geht es nicht um Verlorenheit oder Rettung. Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, da sind wir da sind wir dem Herrn entgegengekriegt in der Luft, da sind wir bei ihm, da sind wir herrlich gemacht. Aber was dort geschieht, unser Leben, was wir hier gelebt haben, wird dort noch einmal offenbar werden. Alles, was sich in unserem Leben vollzogen hat, wird dort offenbar werden. All das, wo wir keine Vergebung erlangt haben, wird dort offenbar werden. All das, was wir geredet haben, wird vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Aber es ist eine ganz andere Sache. Ja, wir sind da beim Herrn und leben in der vollen Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist eine Gerichtsbarkeit für Gläubige, aber nicht der große weiße Thron. Darin besteht der große Unterschied. Ich lese uns ein paar Verse aus dem Johannesevangelium 5. Ich lese einmal die Verse 25 bis 28. Da sagte Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und diese hören werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, das Leben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Also hier haben wir einfach noch einmal die Konzentration, dass alle Toten auferstehen werden. Hier wird uns gesagt, alle Toten, es kommt die Stunde, heißt es, und sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes hören werden, heißt es hier, und sie werden leben. Das ist ganz wichtig erst einmal, dass wir das erkennen. Heute hört man die Stimme Gottes reden durch das Evangelium, durch das gepredigte Wort. Menschen kommen zum Glauben und sie werden aus ihrem geistlichen Tod heraus erweckt und kommen dadurch zum Leben, zum ewigen Leben. Das ist der Vers 25. Aber es wird uns wieder gesagt in Vers 28, und das betrifft die allgemeine Auferstehung aller Toten. Ja, alle, die in den Gräbern liegen, würden seine Stimme hören. Ja, also hier heißt es nicht bloß ein paar, sondern alle werden die Stimme hören in den Gräbern. Alle. Das heißt unüberhörbar. Es wird unüberhörbar sein. Wenn Christus ruft, wenn seine Stimme ertönt, werden Menschen aus den Gräbern heraus auferstehen. Wenn wir die Bibel anschauen, dann dürfen wir erkennen, dass es eine erste Auferstehung gibt und eine zweite Auferstehung. Die Bibel spricht von einer Auferstehung zum Leben und einer Auferstehung zum Gericht. Und hier werden zwei vollkommene Gegensätze uns deutlich. Zwei wirklich vollkommene Gegensätze. Die Auferstehung zum Leben. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, und das geschieht allein aus Gnade, können wir uns nicht erarbeiten. Kann nicht durch Leistung getätigt werden, sondern wenn ein Mensch den Herrn Jesus begegnet, als Lamm Gottes, dann ist er gerettet. Dann wird er bei dieser ersten Auferstehung zum Leben dabei sein. Ja, Christus hat das vollkommene Opfer auf Golgatha für dich getätigt, ganz persönlich für dich und für alle Menschen letztendlich. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Das Königsblut des Christus hat den Gläubigen versöhnt mit dem Vater. Christus am Kreuz, ja, stellvertretend für dich das Gericht getragen, ganz stellvertretend für dich. Er hat sich ans Kreuz dahingegeben. Hier ist ein Rollentausch geschehen. Er hat sich für dich dahingegeben, schlachten lassen am Kreuz, damit du frei rausgehst, damit du die Gnade Gottes in Jesus Christus haben darfst. Und das durch den Glauben. Ja, das ist die eine Seite. Ja, der Apostel Paulus sagt einmal, und das ist so wichtig und so gewaltig, da sagt Paulus, der von keiner Sünde wusste, von keiner Sünde, Christus, der Reine, der Heilige, ja, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Hier ist der Rollentausch. Wurde für uns zur Sünde gemacht. Wir sind Sünder. Ausnahmslos jeder Mensch mit dem Eintritt in dieses Leben durch seine Geburt. Sind wir Sünder. Kommen wir nicht weg. Aber jetzt kommt's. Ja, er wurde für uns, für dich zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ja, die einzige Gerechtigkeit, die vor dem lebendigen Gott, vor dem Vater im Himmel gilt, ist das Opfer Jesu Christi. Nichts anderes. Heute wird eine breite Palette angeboten. Auch über den Religionen eine breite Palette angeboten. Dass es Wege in den Himmel gibt. Es gibt keinen zweiten Weg. Es gibt nur den einen Weg, die Gerechtigkeit in Christus, das Opferlamm. Das Opferlamm für dein und für mein Leben. Und wo das geschehen ist, bist du aus diesem letzten Gericht herausgenommen. Ja, wisst ihr, wie wichtig das ist für uns Menschen? Und wenn wir in diesem Glauben leben, wenn dieser Glaube gewurzelt hat in unserem Herzen, dann weiß ich auch um die Gewissheit, dass mein Erlöser lebt, dass er für mich am Kreuz dieses Gericht getragen hat und dass ich in der Ewigkeit beim Herrn einmal sein werde, verherrlicht mit ihm bis in alle Ewigkeit. Das ist Gewissheit. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wer an mich glaubt und dem, der mich gesandt hat, der hat, wunderbar, was uns hier gesagt wird, ja, der hat das ewige Leben, nicht erst in weiter Zukunft, sondern er hat es schon jetzt in uns durch den Glauben, durch unsere Wiedergeburt, durch unsere Bekehrung, haben wir ewiges Leben in uns. Wir haben Anteil bekommen an Christus, ihr lieben Geschwister. Wir sind Erben und Miterben in Christus. Ja? Unser Schatz ist nicht hier, unser Schatz ist im Himmel. Wie wunderbar wird es sein, wenn wir uns im Himmel einmal alle begegnen werden. Bei dem Herrn seien alle Zeit, so sagt es einmal der Apostel Paulus. Aber alle Ungläubigen werden vom Thron der Gnade unberührt bleiben. Ja? Jegliche Verantwortung eines ungläubigen Menschen wird vor dem großen weißen Thron, den höchsten Richter des gesamten Universums, geschehen müssen. Jeder Mensch wird vor diesem heiligen Gott stehen. Und ihr Lieben, mit dem Eintritt durch den Tod ist alles entschieden. Kannst du nichts mehr tun. Ist alles vorbei. Entweder Lamm Gottes für dein Leben oder Richter. Entweder Paradies oder ewige Verlorenheit. Die Bedeutung von dem großen weißen Thron. Der große weiße Thron, was bedeutet er? Er bedeutet erhaben, erhaben über alles. Er thront über alles. Dieser Thron ist majestätisch. Und die Farbe ist weiß. Ja, weiß wird uns in der Bibel immer wieder vor Augen gestellt, ist die Reinheit Gottes. Ja, die Reinheit. Gott ist so rein. Gott wohnt in einem Licht, sagt die Bibel, in dem niemand hinzukommen kann. Ja. Und die einmal dem Herrn Jesus angehören, sie werden weiße Kleider tragen. Ja. Im Himmel wirst du rein sein. Wirst du diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Ja. Wird er dein Heiland sein? Wird er für dich alles sein? Wir werden ihn in der Ewigkeit anbeten, ihm danken dafür, was er getan hat am Kreuz. Dafür danken, dass er uns rausgenommen hat aus diesem Gericht. Und dann heißt es, und dem, der auf dem Thron saß, ja, in dem, der auf dem Thron saß, da lese ich mal ein paar Verse aus Offenbarung 1. Die Verse 12 bis 17 gibt uns also hier einen Einblick. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um der Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie rauschendes Wasser. Ja, hier wird der Sohn Gottes uns vorgestellt, der Reine, der Heilige. Ja, er ist der, der erhaben sein wird über alles. Und dann lesen wir weiter, und der Himmel und die Erde muss oder möchte vor sein Angesicht fliehen. Und es heißt weiter, es wurde keine Stätte gefunden für sie. Keine Stätte. Ja, sie wollten fliehen. Die gewaltige Schöpfung, Himmel, Erde, das ganze Universum versucht zu fliehen und es geht nicht. Was will uns das sagen hier? Es gibt kein Entrinnen vor dem heiligen Gott. Du kannst dich nirgends verstecken. Du bist einmal offenbar vor ihm, wie ein offenes Buch. Ja, die Erde mit ihrer Sünde und mit ihrem aufliegenden Fluch, der sündige Mensch, der sich über Gott erhebt, und der Himmel, heißt es hier. Der Himmel, der durch den Fall Satans und seinen Dämonen den ganzen Himmel verunreinigt hat mitunter. Ja, der Herrschaftsbereich Satans und seiner Dämonen, wo ist er? Im Himmel, in den himmlischen Regionen. Dürfen wir nicht vergessen. Deshalb will Himmel und Erde fliehen, aber in der Gegenwart Gottes ist es unmöglich. Unmöglich. Keiner wird entkommen. Und was wird vor diesem weißen Thron geschehen? Vor diesem weißen Thron wird die ganze Realität der Sünde offenbart. Die ganze Realität. In der Gegenwart Gottes kommt alles ans Licht, alles. Es bleibt nichts verborgen. Wir lesen hier, Bücher werden aufgetan. Was steht in den Büchern? Was ist der Inhalt in diesen Büchern? Und was ich jetzt sage, da findet man sich selbst ein Stück drin. Das hat mich sehr bewegt. Alle Sünde, die begangen wurden, alle Sünde des Einzelnen sowie dieser Menschheit, alle Sünden, aller Betrug, jegliche Lüge, die ausgesprochen wurde, alle Morde, die geschehen sind in dieser Weltzeit, die geheimsten Sünden werden offenbar werden. Die Sünden der Gedanken. Alle Bösartigkeit. Menschen, die den lebendigen Gott ins Angesicht gelästert haben, die geflucht haben. Es wird dort offenbar werden, Verstrickungen im Okkultismus. Es wird offenbar werden, Scheinheiligkeit, Scheinfrömmigkeit. Wird alles dort offenbar werden. Und vieles, vieles mehr, ihr Geschwister. Wenn man sich da hineindenkt, in diese Situation, da bricht alles zusammen. Das ganze Kartenhaus des Lebens bricht hier zusammen. Und wie gnadenvoll ist es dann, wenn ich weiß, diese Dinge, die hier genannt sind. Diese Dinge sind unters Kreuz gekommen und mein Leben ist durch das Blut des Lammes erkauft. Ja. Vor den großen weißen Thron wird das offenbar werden, wird die Gerichtsbarkeit darüber entscheiden. Wir sind nicht viel besser wie die anderen Menschen. Wir leben genauso in Fleisch, in Blut, mit unseren Gedanken, mit unseren Aussprüchen, mit unseren Lügen und was alles vorgekommen ist in unserem Leben. Aber wir haben eins, wir haben dem, der am Kreuz für uns ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und alles hinweggenommen. Das darf mich froh werden lassen. Nichts anderes. Ja? Dieses Heil allein in Christus. Es wird ein furchtbares Gericht für den sein, der vor diesen großen weißen Thron erscheinen muss. Ein furchtbares Gericht. Und das Wort Gottes sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Furchtbar für den unerlösten Menschen, furchtbar. Das ist keine Drohgebärde. Hier steht der ganze Ernst des Menschen dahinter, wo er sich bewegt, auf welchen Weg er geht. Ob er sich auf dem breiten Weg befindet, der in die ewige Verlorenheit hineingeht. Und da sagt uns die Bibel, ihr lieben Geschwister, da sagt uns die Bibel, und da sind viele drauf, stell dich das mal vor, viele. Und dann gibt es diesen schmalen Weg, der in den Himmel führt, und da sagt uns die Bibel, und es sind wenige darauf, wenige, keine Massen, wenige. Es sind die darauf, die durch das Blut des Lammes erlöst sind. Ja. Wir lesen dann weiter, ein weiteres Buch wird geöffnet, das Buch des Lebens. Vom Buch des Lebens wusste Mose schon. Da wird uns in 2. Mose 32, Vers 32 und 33, wird uns da gesagt, und da bittet Mose für sein Volk Israel. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja, Mose, ja, erkennen wir die Mittlerrolle, wie es ihm am Herzen liegt. Ja, vergib ihnen doch die Sünde, Herr. Und wenn nicht, dann tilge mein Leben aus deinem Buch, aus dem Buch des Lebens aus, was du geschrieben hast. Ja, spielt schon eine ganz große Rolle, das Buch des Lebens. Und die Antwort ist, der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Den wird er aus dem Buch des Lebens tilgen. Es gibt ein Buch, wo Gott selbst Menschen eingeschrieben hat. Und da wünsche ich, dass du in diesem Buch stehst. Dass dein Name darin steht. Aber in unserem Text hier geht es eben darum, da redet Gott zu den Menschen, die eben nicht im Buch des Lebens stehen. Im Buch des Lebens stehen nur die, oder sind nur die eingeschrieben, nur die eingeschrieben, ihr lieben Geschwister, die gewaschen sind im Blute des Lammes. Da merken wir ja was. Es konzentriert sich alles auf Christus. Auf nichts anderes. Gewaschen im Blute des Lammes. Und jeder, der gewaschen ist im Blute des Lammes, ist bei dieser ersten Auferstehung dabei. Die Auferstehung des Lebens, Offenbarung 20, Vers 6, können wir das nachlesen. Das Kriterium bei diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, ihr lieben Geschwister, ist auch das Buch des Lebens. Das ist ganz eng miteinander vernetzt. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt getragen hat. Stehst du im Buch des Lebens? Wer ungläubig ist, steht nicht in diesem Buch des Lebens und er muss die Konsequenzen dann tragen. Er muss sie tragen. Jeder wiedergeborene Mensch, jeder Wiedergeborene, der eine Bekehrung erlebt hat, in seinem Leben ist in diesem Buch eingeschrieben. Ich lese uns Philipper 4, Verse 1 bis 3. Da wird uns das ganz deutlich gesagt, wer im Buch des Lebens steht. Und wenn ich hier Philipperbrief lese, Philipperbrief 4, Vers 1, der erste Vers, da ist erquickend. Ich lese ihn mal ganz langsam vor. Da schreibt der Apostel Paulus, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ja, wie Apostel Paulus, die Heiligen, die Erlösten hier anspricht, ja. Geliebte Brüder, Freunde, meine Krone, im Herrn meine Geliebten. Ich ermahne, Danke. Ich ermahne Odia und ich ermahne Synthese, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen, jetzt kommt es, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben ist. Alle Gläubigen sind im Buch des Lebens eingeschrieben. Das sagt Apostel Paulus mit voller Gewissheit. Da lässt überhaupt keinen Zweifel dran. Der Ungläubige aber eben nicht. Da verstehen wir, was uns das Wort hier vor Augen führen möchte. Wie ernst die Lage eines Menschen ist. Ab Vers 13 wird uns gesagt, und das Meer gab die Toten heraus, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus. Totenreich wird uns hier gesagt. Hier wird das ganze Spektrum der Auferstehung uns genannt. Wenn hier Meer steht, dann wird uns hier vor Augen geführt, das Völkermeer. Alle Menschen. Millionen, Milliarden Menschen, von ungläubigen Menschen, klein und groß, wird uns gesagt, werden vor ihm stehen. Der Unglaube ist mir so wichtig geworden. Der Unglaube bringt die Menschen vor dem großen, weißen Thron. Der Unglaube. Im Johannes-Evangelium 3, Vers 19 wird uns gesagt, wer an ihn glaubt, also an Jesus, wird nicht gerichtet. Ja, ist schon deutlich geworden heute, wir sind raus. Wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, und jetzt hört bitte drauf, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der ist schon gerichtet. Und jetzt kommt die Begründung, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja. Alles entscheidet sich schon hier. Zu unseren Lebzeiten entscheidet sich's. Und nach dem Tod ist alles entschieden und du kannst nichts mehr ändern. Nichts mehr ändern. Es ist eines der wichtigsten Entscheidungen für unser Leben. Auch wie es, ihr Lieben, nach dem Tod weitergeht. Diese Entscheidung fällt hier in deinem Leben. Wenn Gott in dein Herz hineinkommt, wenn das Wort Gottes dich herumtreibt und Gott dich zieht zum Christus, dann lass es in deinem Leben geschehen. Dann verneine es nicht, dann blockiere es nicht. Denn in dem Moment, wo du es blockierst, blockierst du die Ewigkeit und machst die Tür ganz weit auf zur Hölle. Wie sagt uns die Bibel? Heute, wenn ihr seine Stimme höret, heute, ja, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute. Was wissen wir, ob wir morgen noch leben? Oder ob wir den heutigen Abend noch erleben? Gott hat einen Plan mit uns Menschen. Gott hat festgesetzt, wenn wir geboren werden, und Gott hat festgesetzt, wenn unser Sterbetag ist. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen, heißt es hier. Der Tod Der Tod, der letzte Feind, wird aufgehoben, genauso wie das Totenreich. Sheol und Hades, sagt uns die Bibel, sind beides eins. Sheol und Hades sind beides eins. Das heißt, es ist der Aufenthalt der Verstorbenen mit Abteilungen, einmal für die Gläubigen, was Paradies bedeutet, und einmal für Ungläubige und gefallene Engel. Reicher Mann, armer Lazarus, haben wir vor Augen, der Aufenthaltsort der Entschlafenen. Lazarus in Abrahams Schoß, Paradies, eine große Kluft. Und dann haben wir den reichen Mann in der Qual, aber noch nicht in der vollendeten Qual. Und mit der Himmelfahrt, sind alle, die in Abrahams Schoß waren, mit hinaufgenommen worden ins himmlische Paradies. Aber alle Ungläubigen bleiben im Schoß der Erde liegen bis zu ihrer Auferstehung. Ja, Paulus sagt es ja, er ist entrückt worden bis in den dritten Himmel. Und hat dort Dinge geschaut, die eigentlich gar kein Mensch sagen kann. Ja? Hinauf! Wenn wir hier rausgehen, geht's hinauf zum Herrn in die Herrlichkeit. Wenn aber nicht, dann werden wir aufbewahrt werden zum Tag des Gerichts. Ja, und die Seelen der Ungläubigen werden mit ihrem auferweckten Leib vor den großen weisen Thron gestellt. Und das heißt, und sie werden nach ihren Werken gerichtet, und das bedeutet, das Strafmaß wird festgelegt. Das Strafmaß ihrer Qualen in Ewigkeit. Die Bibel spricht da vom Feuersee, wird auch genannt Gehenna. Feuersee, man kann das nur, wie soll man es beschreiben? Eigentlich kann man das nur wiedergeben, was die Bibel darüber spricht. Feuersee, das bedeutet, du bist jeglicher Gunst Gottes beraubt. Du hast keine Möglichkeiten mehr. Es werden quälende Schmerzen sein. Man leidet Pein. Und man leidet diese Pein für alle Ewigkeit in vollem Bewusstsein. Da Jesus sagt einmal, fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann. Leib und Seele. Auch der Ungläubige wird auferweckt mit einem Leib und wird diese Qualen erleiden müssen. Schlicht gesagt, dieser Zustand der Trennung vom lebendigen Gott, der Zustand ist ewig. Wie es uns in Offenbarung 14, Vers 11 gesagt wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit wird diese Pein währen, aber genauso wird von Ewigkeit zu Ewigkeit der Gläubige in der Seligkeit sein. Die Gläubigen sind für alle Ewigkeit beim Herrn, und die Ungläubigen sind auf ewig verlorene und werden im Feuersee sein. Und ihr liebe Schwester, weil wir das wissen, weil das unser Herz bewegen sollte, muss evangelisiert werden, muss von der Gnade Gottes in Jesus Christus den Menschen vermittelt werden. Weil wir das wissen, ist es so wichtig, dass du Menschen vor den Thron der Gnade bringst, damit sie eine Bekehrung erleben, damit sie gerettet werden. Ringe darum um Menschen. Ringe darum vielleicht in deiner eigenen Familie. Wir können es nicht tun, wir können es nicht machen, aber ein ernstliches Gebet erhört Gott. Das klare Evangelium verkündigen von seiner ewigen Herrlichkeit und von seiner ewigen Verlorenheit. Ja, die Verkündigung ist hier ganz wichtig, das Wort Gottes. Nicht anhaltende Gesänge von Halleluja. Bringt nichts. Keine Unterhaltung zu Versammlungen, wie es heute oft geschieht. Keine Rock- und keine Popmusik, sondern allein Wort Gottes verändert den Menschen. Denn das Wort Gottes ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Diese Aussagen aus der Heiligen Schrift können einen natürlich bedrücken, können Gefühle auslösen, können auch bei uns so manche Frage aufwerfen. Aber eines ist gewiss. Auch in dieser Gerichtsbarkeit, die uns hier genannt wird in der Offenbarung, ist die ganze Liebe Gottes erkennbar. Ist sie immer noch erkennbar. Denn Gott hält es den Menschen jetzt vor Augen, wo der Weg hingeht. Darin wird auch seine ganze Liebe in der Gerichtsbarkeit offenbar. Und da wollen wir darum beten, dass das noch viele Menschen aufnehmen können und sich von diesem Herrn am Kreuz auch retten lassen. Darin bekundet sich seine Liebe, auch in den Weg des Gerichts, des letzten Gerichts vor dem großen weißen Thron. Wenn man manchmal auf Beerdigungen ist und es wird ein gläubiger Mensch beerdigt, dann fallen manchmal die Worte von einem Pfarrer: Der Herr sei ihm am jüngsten Tag gnädig und barmherzig. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Aussage, weil ja mit dem Tod alles entschieden ist. Wir haben es gehört, der Gläubige ist sofort beim Herrn, sofort in der Gegenwart Gottes, hat sofort Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich bin mir auch sicher untereinander. Möge uns dieses Wort als Offenbarung zu Herzen gehen. Ich wünsche den Menschen unter uns, der noch nicht zur Kindschaft gekommen ist, dass er darüber nachdenkt, wie sein Leben verläuft und wo er einmal seine Ewigkeit verbringen wird. Ich kann dich nur bitten darum und nur sagen, ernsthaft sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Warte keine Minute darauf länger. Lass dich versöhnen, damit du aus diesem letzten Gericht herausgenommen wirst. Ich hatte es eingangs gesagt, denn bei diesem Gericht wird es keine Gnade mehr geben und keine Barmherzigkeit. Aber die Barmherzigkeit Gottes, sie ist in dieser Zeit ganz groß vorhanden für den Sünder, der auf den falschen, breiten Weg sich befindet, der in die ewige Verlorenheit führt. Amen.
Amen.
Möchten wir noch beten? Herr Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde getragen hat. Und der Vater hat dir alles Gericht übergeben. Du wirst einen Tag festsetzen, Herr, wo du diesen Erdkreis richten wirst. Wo Millionen Menschen vor dir stehen, Herr. Und sich verantworten müssen, aber sich nicht finden im Buch des Lebens, Herr. Herr Jesus, darum bitten wir dich, dass du noch viele Menschen errettest. Dass dein Evangelium Menschen, Herzen erreicht. Wo das Wort heute verkündigt wird, Herr, da bereite du selbst die Herzen vor. Und auch uns selbst, Herr, dass wir in deinem Wort und aus deinem Wort leben. Dass das Wort reichlich in uns wohnt. Herr Jesus, dass wir eine ganz lebendige Gemeinschaft mit dir haben, das wünschen wir uns von Herzen, Herr. Die Gemeinschaft, die hier beginnt und in aller Ewigkeit fortgesetzt wird. Aber lass uns auch bedenken, Herr, diese ewige Verlorenheit, dass wir nicht kalt darin vorbeigehen, dass es auch unser Herz berührt. Und Herr Jesus, wir können dir nur danken und dem Vater danken, dass wir dir begegnet sind, dem Lamm Gottes, dem Thron der Gnade begegnet sind und du uns aus und durch den Glauben herausgenommen hast aus diesem letzten Gericht. Amen.